Neulich habe ich etwas am Radio gehört, das hat mich richtig gestört. Da sagte der Nachrichtensprecher, an Ostern gedachten die Christen der legendären Auferstehung Jesu Christi. Ich dachte, wie bitte? Der legendären Auferstehung Jesu. Das heißt mit anderen Worten, die Sage, das Märchen, die Legende, diese fromme Überlieferung, aber nicht die Tatsache. Und ich wollte mich erst eigentlich ärgern. Ich dachte also, das ist doch eigentlich unglaublich in einem christlichen Land, dass die da so etwas sagen. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht, wenn die meisten Menschen, die sich hier Christen nennen, das ja auch nicht glauben. Und wenn sogar von der Kanzel das ja bezweifelt wird, was sollte ein Radiosprecher anders sagen als die Überlieferung, diese fromme Geschichte, diese fromme Legende? Darüber sollten wir uns heute Abend Gedanken machen. Ist es eine fromme Legende? Das heißt also, ist es nur eine Geschichte, die man erzählt, oder ist es eine Tatsache? Ist Jesus auferstanden oder ist er nicht auferstanden? So simpel ist die Fragestellung. Nun könnte jemand einwenden und sagen, ja, aber vielleicht ist das nicht so wichtig. Ich meine, es gibt für einen Christen keine wichtigere Frage, denn damit steht und fällt der ganze christliche Glaube überhaupt. Wenn wir das aufgeben, wenn wir das preisgeben, dann geben wir alles preis. Wenn man all das streichen will aus dem Neuen Testament, was mit der zukünftigen Hoffnung zu tun hat, und diese zukünftige Hoffnung hängt ja direkt an der Tatsache der Auferstehung Jesu Christi, dann können wir zumachen und nach Hause gehen, unsere Zeit für was Besseres einsetzen. Das hat schon der Apostel Paulus vor langen Jahren so auch gesehen. Deshalb möchte ich heute Abend einen Text hier lesen, der sich mit dieser Frage so beschäftigt, dass wir, glaube ich, daraus doch eine echte Hilfe bekommen. Ich lese aus Lukas 24 von Vers 36 bis 49. Ich benutze die Übersetzung von Ludwig Timme. Während die Jünger noch miteinander redeten, trat der Herr in ihre Mitte. Sie erschraken aber und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu erblicken. Er aber sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum lasst ihr solche Zweifel in eure Herzen aufkommen? Seht doch meine Hände und Füße, ich bin es selber. Betastet mich und seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr an mir seht. Noch immer konnten sie vor Freude nicht glauben und standen staunend da. Da sagte er ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihren Augen. Darauf sprach er zu ihnen, ihr wisst ja, als ich noch bei euch war, habe ich euch gesagt, dass alles in Erfüllung gehen muss, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann eröffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schriften verstanden. Dann fuhr er fort, so steht geschrieben, der Christus muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen, danach aber soll in seinem Namen Buße gepredigt werden zur Vergebung der Sünden allen Völkern. Anfangen sollt ihr dabei mit Jerusalem. Denn ihr sollt meine Zeugen sein. Und siehe, ich will euch die Gabe senden, die euch der Vater verheißen hat. Bleibt aber so lange hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Dieser Bericht beschreibt Ereignisse an dem Tag der sogenannten Auferstehung Jesu. Nachdem Jesus an diesem gleichen Tag schon einigen Frauen am Grabe erschienen war und dann Petrus und dann zwei Männern, die nach Emmaus gingen, kam er am Abend dieses Tages zu der Versammlung aller Jünger, die in Jerusalem zusammen waren. Merkwürdigerweise empfingen sie ihn mit Furcht, mit Angst. Sie hätten ihn eigentlich erwarten sollen, nach den Erscheinungen, die die anderen berichteten, und nach seinen vielen Voraussagen. Er hatte das ja gesagt, ich werde in die Hände der Ältesten überantwortet. Sie werden des Menschensohn ans Kreuz schlagen, und er wird begraben werden und am dritten Tage auferstehen. Sie hätten Vertrauen zu ihm haben müssen, dass sich sein Wort erfüllt, so wie es in vielen anderen Dingen sich auch erfüllt hatte. Und aus diesem Vertrauen hätten sie ihre Angst überwinden müssen. Eigentlich. Denn Jesus hatte doch gesagt, habt Vertrauen zu mir, legt eure Furcht ab. Er hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt nur an Gott und glaubt an mich. Und mir scheint, es ist so ein bisschen merkwürdig. Wir Menschen neigen sehr zu Extremen. Entweder sind wir ganz gleichgültig gegen Gott. Und dann, wenn er uns einmal wirklich wird, wenn die Sache ernst wird, dann haben wir plötzlich Angst. Wir können erst gar nicht genug tun, um ihm zu zeigen, dass er uns gleichgültig ist. Und einmal, wenn wir anfangen, etwas über ihn nachzudenken, dann bekommen wir Angst. Wobei das mit der Angst immer noch besser ist in einer Weise, weil etwas Ernstnehmen da drin steckt. Obwohl der christliche Glaube, recht verstanden, auch die Angst überwinden wird und überwinden soll. Das ist etwas sehr Wichtiges. Die Angst ist immer nur ein Anfang. Wenn einer anfängt, über Gott nachzudenken und über sich selbst, wenn er aber Gott besser kennenlernt, muss er lernen, diese Angst abzulegen. So schreibt es der Apostel 1. Johannes Vers 18 im 4. Kapitel. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht zittert vor der Strafe. Wer sich also fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist also auch wahr. Und die Jünger, die hier Angst vor Jesus hatten, haben einen Mangel an Glauben gezeigt. Und nun hat Jesus versucht, ihnen ihren Unglauben zu nehmen und ihre Angst. Er hat sich ihnen gezeigt. Und als es nicht genug war, dann hat er sie seine Nägelmale anfühlen lassen. Er hat mit ihnen gesprochen. Und als das immer noch nicht genug war, sozusagen, um einen letzten, unwiderlegbaren Beweis zu geben, hat er etwas gegessen vor ihren Augen. Wie anders könnten wir erfahren, dass ein Mensch überhaupt am Leben ist, außer wir sehen ihn, wir reden mit ihm, wir fassen ihn an und wir essen mit ihm. Wie anders wissen wir, dass wir heute Morgen mit unseren Familienangehörigen am Frühstück zusammen waren. Wenn wir diese Möglichkeiten der Berichterstattung verwerfen, dann bleibt uns überhaupt nichts mehr übrig. Natürlich sind wir selbst nicht dabei gewesen. Und wir sind wie ja praktisch mit allen Dingen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang, in unserer unmittelbaren Umgebung passieren, auf Augenzeugenberichte angewiesen. Die ganze alte Geschichte beruht auf Augenzeugenberichten. Wir waren nicht dabei, aber wir bezweifeln es nicht im geringsten, was im Altertum bei den Griechen, bei den Römern, bei den alten Germanen passiert ist. Es gab zu viele Leute, die davon berichtet haben. Wir verlassen uns auf ihre Berichte. Auch wenn sie manchmal merkwürdige Dinge enthalten. Und zu diesem Dienst, als Augenzeugen der Auferstehung in die Welt zu gehen, wurden die Apostel ausgewählt. Nicht, weil sie solche schlauen Leute waren und weil sie solche philosophischen Adern hatten, sondern weil sie Leute waren, nüchtern, sachlich, die Tatsachen berichten konnten. Fischer, Leute, die mit ihren Händen arbeiten, die scharf Ausschau halten mussten, die hat Jesus gewählt, um sie hinauszuschicken in die Welt, damit sie bezeugen sollten, wir haben in unseren eigenen Augen Jesus gesehen, als den Auferstandenen. Natürlich, wenn man so Zeugen hat, dann muss man überlegen, könnten diese Zeugen ja vielleicht unehrlich sein. Da wird ja allerhand gemauschelt. Nach so einem Verkehrsunfall, da wird ja also alles Mögliche getan, um möglichst die Verkehrsstrafpunkte in Flensburg zu umgehen oder irgendeine große Strafe. Also fragen wir, waren diese Apostel ehrlich? Wie kann man denn sehen, ob einer ehrlich ist? Nun, sicherlich auch dadurch, ob er dadurch einen großen Vorteil hat oder nicht. Ob er bereit ist, unangenehme Folgen auf sich zu nehmen. Und das trifft bei den Aposteln sicherlich zu. Sie hatten nichts davon, außer Leiden. Sie wurden in die ganze Welt hinausgeschickt mit dem Evangelium und überall haben sie Schwierigkeiten gehabt. Dass man sie nach 2000 Jahren als die großen Lehrer der Christenheit ehren würde, war damals nicht vorauszusehen. Und ich weiß nicht, die meisten von uns sind auch nicht so furchtbar scharf auf Ruhm, der vielleicht nach 500 Jahren kommt oder möglicherweise nicht kommt und dafür ein Leben lang voll Verfolgung und Leiden und einen qualvollen Märtyrertod auf uns zu nehmen. Man muss ein bisschen nüchtern sein. Diese Leute waren ja auch keine Schwärmer. Sie haben das auf sich genommen, weil sie davon ehrlich überzeugt waren. Das ist die eine Sache. Ist ein Zeuge ehrlich? Die andere Möglichkeit natürlich, er hatte nicht die Möglichkeit, sich zu informieren. Vielleicht war er ehrlich, aber hat sich einfach geirrt. Konnten diese Apostel sich irren? Wir haben vorhin von diesen sogenannten Beweisen gesprochen. Sie haben Jesus gesehen, sie haben mit ihm geredet, sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gegessen. Was anderes kann man dafür haben? Es waren nicht nur zwei oder drei. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass über 500 Männer ihn oder 500 Brüder ihn einmal gesehen haben, von denen die meisten noch am Leben waren. Nehmen wir an, es war wirklich so, wie einige heute behaupten. Nehmen wir an, diese Apostel hätten sich zusammengetan, um den größten Betrug zu planen für die ganze Welt, die sie je gesehen hat. Glauben wir nicht, dass irgendjemand schwach geworden wäre in der Zeit der Verfolgung und gesagt hätte, also das war alles nur ein übler Scherz oder das war alles nur ein Betrug? Sie hatten die Möglichkeit, sich wirklich zu informieren. Und dazu kam, sie haben ja diese Auferstehung gar nicht erwartet. Sie waren von vornherein ja skeptisch. Als der erste Bericht am ersten Tag der Woche kam, Jesus sei auferstanden, da hielten sie das für Märchen, für Legenden, für gerade das, was manche Leute sagen, sie hätten das erfunden. Nun nehmen wir mal an, wir haben hier einen hysterischen Mann, das gibt es ja auch, der so eine Art Spökenkieker ist, der hinter jeder Ecke ein Gespenst vermutet. Und der eines Tages sagt, Mensch, ich habe ein Gespenst gesehen. War mir ganz, ganz komisch. Da würden wir sagen, naja, also gut, das ist bei ihm zu erwarten, der hat nicht alle im Oberstübchen und so weiter. Das ist einfach fromme Fantasie, der hat sich was zurechtgesponnen, das hat er sich so ausgedacht, hat sich da hineingesteigert. Armer Irrer. Aber wenn ein Mensch, der sonst stocknüchtern ist, wenn einer, der sich über solche Dinge lustig macht, wenn einer ganz grundsätzlich dagegen ist, plötzlich sagt, also mir ist letzte Woche etwas Merkwürdiges passiert, dann würden wir seinem Wort einfach mehr Gewicht zumessen. Weil man nicht ohne weiteres unterstellen würde, der hat sich das ausgedacht, weil er das für möglich hält, weil er diesen Gedanken lebt. Und insofern muss man das Zeugnis jener Männer aus dem ersten Jahrhundert besonders schwer wiegen, weil sie von vornherein das gar nicht für möglich hielten. Als Jesus am Kreuz starb, da dachten sie, die ganze Welt bricht für sie zusammen. Sie haben zum Teil ihn verleugnet, sie haben ihn verlassen, sie haben gesagt, wir wollen es nicht glauben, sie waren entmutigt, sie haben sich zerstreut, sie sind wieder fischen gegangen. Und denken wir außerdem noch an einen weiteren schwerwiegenden Grund für die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Und dieser Grund heißt Saulus von Tarsus. Hier war ein strammer, ein radikaler Gegner des christlichen Glaubens. Ein Pharisäer, ein Eiferer für den Herrn. Einer, der sich nicht davor scheute, aus seiner Überzeugung heraus Menschen ums Leben zu bringen. Er beschreibt es in seinen Rückerinnerungen, wie er seine Stimme gegen die Christen abgegeben hat, wie er sogar sich Vollmachten holte von den hohen Priestern in Jerusalem und bis nach Damaskus zog, um die Christen dort zu verfolgen. Und eines Tages kommt er und sagt, Schluss mit der Verfolgung, ich bin jetzt Prediger dieses Evangeliums. Grund? Er sagt, ich habe Jesus gesehen, er ist mir erschienen, den Weg nach Damaskus. Und er, der wütendste Feind des christlichen Glaubens, wird zu dem größten Vorkämpfer in der ganzen heidnischen Welt. Er nimmt es in Kauf, dass man ihn ausstößt, dass seine Familie sich von ihm trennt, dass er als Abtrünniger angesehen wird. Er reist sein ganzes Leben lang umher in der römischen Welt, um dieses von ihm so verachtete und bekämpfte Evangelium zu verkündigen. Und er handelt sich ein unendliches Maß an Leiden und Not ein. Es gibt keine rationelle Erklärung, außer der, die er gegeben hat, dass er Jesus wirklich gesehen hat. Es gibt Versuche zu sagen, dieser Saulus, der war ein Epileptiker und hat einen epileptischen Anfall gehabt auf der Straße nach Damaskus. Man kann einem Menschen alles Mögliche anhängen. Man kann aber auch aus den Schriften dieses Mannes feststellen, dass er kein armer Irrer war, der so leicht irgendeiner eingebildeten Krankheit oder irgendeiner Halluzination unterliegen wird. Es ist sehr merkwürdig, dass Christen, in Anführungszeichen, die Auferstehung Jesu so hartnäckig leugnen. Vor ein paar Jahren habe ich in Heidelberg eine Vortragsreihe gehalten und da kam ein Student von der Universität vorbei und wir sprachen hinterher und wir kamen auf diesen Punkt zu sprechen. Ich sagte, glauben Sie in die Auferstehung? Ich sagte, ja. Oh, sag ich, das freut mich. Aber da ich etwas von den theologischen Purzelbäumen weiß, habe ich gesagt, glauben Sie, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist? Er sagte, nein. Da sage ich, ja, aber ich habe gedacht, Sie glauben, dass Jesus auferstanden ist. Da sagte er, ja, als Tatsache des Glaubens. Da sage ich, ja, nicht als geschichtliche Tatsache. Nein, sagte er, als Glaubenstatsache. Da sage ich, ist er auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Da sagte er, das weiß ich nicht genau. Da sage ich, schauen Sie, Sie werden in 2 Jahren im Amt sein. Und dann werden Sie an irgendeinem Grab zu predigen haben. Und dann werden Sie sagen, liebe Freunde, dieser Jesus ist auferstanden, aber ich bin nicht ganz sicher. Und deshalb werdet ihr auch auferstehen, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob es sein wird. Können Sie so das machen? Das hat er, eigentlich haben Sie recht. Ich muss das überlegen. Ich dachte, hier ist ein Mensch, der hat 4 Jahre Theologie studiert. Und über den wichtigsten Punkt des christlichen Glaubens war er sich gar nicht im Klaren. Er hat sicherlich viele dicke Bücher gelesen und viele kluge Reden gehört. Aber ob er das nun glaubte oder nicht glaubte, war er gar nicht sicher. Zweifel an der Auferstehung sind nicht neu. Die gab es schon damals. Hier schreibt Paulus im 1. Korintherbrief eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen auf, die nach seiner nüchternen Einsicht sich ergeben müssten, wenn dieser Jesus tatsächlich nicht von den Toten auferstanden ist. Er schreibt, wenn es aber nun die Grundlage unserer Predigt ist, dass Christus von den Toten auferstand, wie können dann einige unter euch behaupten, es gibt keine Auferstehung? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unsere ganze Verkündigung null und nichtig. Nichtig auch euer Glaube. Dann stünden wir Apostel als falsche Zeugen vor Gott da. Hätten wir doch fälschlich bezeugt, dass Gott Christus auferweckt hat, den er in Wirklichkeit gar nicht auferweckt hätte, wenn, wie sie behaupten, die Toten in Wirklichkeit nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist doch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist es nichts mit eurem Glauben und ihr steckt noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Hoffen wir nur für das irdische Leben auf Christus, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Er hat es ganz deutlich gesehen. Für ihn gab es dieses Entweder-Oder, entweder alles oder gar nichts. Und man sollte sich da nichts vormachen. Man sollte sich vor allen Dingen nicht für einen Glauben engagieren, der im Grunde genommen keiner ist. Man soll nicht ein Amt übernehmen, das aufgebaut ist auf die Bezeugung der Auferstehung, wenn man sie nicht akzeptiert. Man soll dafür kein Geld nehmen. Man soll nicht den Anschein erwecken, dass man es glaubt, wenn man es doch nicht glaubt. Man sollte endlich ehrlich sein, Tatsachen sehen und dann lieber Straßenfeger oder etwas anderes werden. Wobei ich glaube, dass es viel besser ist, ein ehrlicher Straßenfeger zu sein, als ein unehrlicher Theologe. Es gibt natürlich Einwände. Die einen sagen, Jesus war nur scheintot. Es gibt berühmte religiöse Gemeinschaften, die sich christlich nennen, die das behaupten. Und Jesus habe sich durch eine Art autogenes Training, durch Autosuggestion wieder berappelt und der aus dem Grabe herausgemacht. Ich habe gerade neulich gelesen, da schreibt einer, die römischen Soldaten, die verstanden ihr Handwerk. Wenn da einer vom Kreuz runterkam, dann war er wirklich tot. Die wussten, wie das geht. Die hatten Übung in dieser schauerlichen Sache. Andere sagen, die Jünger haben sein Leib gestohlen. So wie die Juden es ihnen nachsagten. Aber glauben wir nicht, dass wenn die sich das tatsächlich vorgenommen hätten, und das müssen ja dann wirklich ganz üble Burschen gewesen sein, dass nicht einer irgendwann dann einmal schwach geworden wäre? Oder wie manche sagen, die Feinde sind gekommen und haben den Leichnam Jesu gestohlen. Hätten die nicht wenigstens ein paar Wochen später, nachdem diese Häresie von der Auferstehung durch Jerusalem kam, hätten die nicht gesagt, ja, hier ist er doch, er ist tot. Gab es nicht Möglichkeit, dann das zu widerlegen? Natürlich sagt jemand, ja, es gibt keine Auferstehung, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist es nicht. Es ist lediglich festgestellt, dass unter normalen Umständen die Toten nicht auferstehen. Und die Auferstehung Jesu ist ja deshalb nur ein Zeichen, weil normalerweise die Toten eben nicht auferstehen. Wenn das alle Woche passierte, dann wäre das keine Besonderheit. Dann wäre das nicht die Demonstration der Kraft Gottes. Und man muss diese Frage, ob es überhaupt eine Auferstehung, ob es überhaupt ein Wunder gibt, in einem größeren Rahmen betrachten, ob es einen Gott gibt, ob die Welt seine Schöpfung ist, oder ob wir alle Zufallskreaturen sind und alle unsere Gedanken nichts anderes als Auswirkungen chemischer Prozesse, auf die man sowieso nicht wirklich sich gründen kann. Und nun sehen wir wieder in diesem Raum, wo die Jünger zusammen sind, sie, die noch Angst hatten, gerade weil sie nicht glauben konnten, jetzt sind sie fast ungläubig vor lauter Freude. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Jesus ist tatsächlich lebendig. Ihr Leben hat plötzlich wieder einen Sinn. Sie haben eine Hoffnung. Es ist nicht alles umsonst gewesen. Dieser Jesus hat sie nicht enttäuscht. Denn das müssen wir auch zugeben. Wenn Jesus nicht der ist, für den er sich ausgibt, wenn das, was er gesagt hat, im Grunde genommen nur fromme Worte sind, ohne Wirklichkeit, dann sind wir von der edelsten Gestalt der Geschichte schmählich hintergangen worden. Dann ist das alles nur Fassade. Dann sollen wir Abschied nehmen von hohen Idealen und den Zynikern Recht geben, die sagen, es ist ja doch alles Schwindel in diesem Leben. Und nun geht die Geschichte hier weiter. Jesus sagt ihnen, das musste so sein. Es steht im Gesetz, in den Propheten und in den Psalmen von mir so geschrieben. Er hat ihnen eine Predigt gehalten. Thema das Alte Testament und der Messias. Und er hat ihnen gezeigt, wie schon im Alten Testament von ihm selbst die Rede war. Denken wir an die Geschichte von dem Passahlamm. Als die Juden auf Geheiß Gottes jedes Jahr ein Lamm schlachteten, um erst den Auszug aus Ägypten zu bewerkstelligen, ihr Leben zu retten und dann später zu erinnern an diese große Gottestat. Jedes Mal, wenn ein Passahlamm geschlachtet wurde, war das eine prophetische Vorwegnahme auf das Lamm Gottes, das einmal die Sünde der ganzen Welt tragen soll. Oder im Gesetz steht geschrieben von Mose, es kommt ein Prophet, einer wie ich es bin, sagt er, den Gott schickt, auf den sollen alle Menschen hören, und wer ihn nicht hören wird, der wird kein Leben haben. Eine Anspielung auf den kommenden Messias. Oder Weissagung von Jesaja, 700 Jahre vor Jesus, von dem kommenden König, von dem leidenden Gottesknecht, Einzelheiten, Hunderte von Einzelheiten auf das Leben Jesu im Alten Testament vorweggenommen. Und zwar auf einen Messias, auf einen Christus, der leiden müsse. Nicht auf einen Weltherrscher. Nicht auf einen, der die Römer aus dem Land treiben wird. Sondern einer, der am Kreuz sterben würde für die Sünden des Volkes. Und an dem man nicht zweifeln muss, weil er gestorben ist. Weil nach seinem Tod die Auferstehung kam. Oder in den Psalmen, wir kennen doch alle diesen Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie das dann so grafisch beschreibt, wie die Bösen ihn umringt haben, seine Hände und seine Füße durchgraben haben, wutschnaubend vor ihm stehen, ihn verachten. Und wie der Messias am Kreuz erscheint als der leidende Gottesknecht. Oder in 110. Psalm, wo von der Herrschaft, von dem Königtum und dem Priestertum des Messias die Rede ist. Und so hat Jesus in dieser Aussprache mit seinen Jüngern die wichtigsten Dinge herausgestrichen, die es überhaupt für einen Christen gibt. Das Leiden des Messias, der Tod Jesu am Kreuz, die Auferstehung und die Predigt des Evangeliums an alle Völker. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist, sagt Paulus. Er bezieht sich auf die Auferstehung als den Beweis dafür, dass Gott diesen Jesus bestätigt hat als seinen Sohn. Das ist nicht von Buddha behauptet. Das wird nicht von Konfuzius ausgesagt und auch nicht von Mohammed, dass sie auferstanden seien. Es behauptet niemand von ihnen. Jesus, sagen seine Jünger, ist auferstanden. Und viele Christen seither haben es erlebt, dass dieser Jesus nicht einfach eine alte Persönlichkeit der Vergangenheit ist, sondern ein lebendiger Herr, der heute uns etwas zu sagen hat. Und die praktische Folge, die daraus kommt, die muss einfach sein. Wenn dieser Jesus von den Toten auferstanden ist, dann gibt es die Verkündigung der allgemeinen Sinnesänderung. Dann ist ein Leben ohne Gott verfehlt. Dann ist Jesus in die Welt gekommen, um uns zurückzuholen zu Gott. Aus unserer Ich-Bezogenheit, aus unserem Materialismus, aus unserem Egoismus. Dann sind wir nicht wirklich die Geschöpfe, die wir sein sollten, wenn wir unseren Rücken dem Schöpfer zuwenden. In dieser Verkündigung der Umkehr ist dann auch enthalten die Verkündigung der Vergebung. Dass Menschen, deren Gewissen sie an sich verklagt, die wissen, dass sie Schuld vor Gott auf sich geladen haben, Frieden finden können, wenn sie inne werden, dass Gott ihnen vergibt. Diese Predigt sollte allen Völkern geschehen, nicht nur den Juden. Es sollte in Jerusalem anheben, in der Mörderstadt. Und 3000 haben das angenommen am ersten Pfingsttag. Die Apostel waren die Werkzeuge, die Jesus sich erwählt hatte, um die Auferstehung aller Welt klarzumachen. Und man muss sich das einmal klar machen, was das für eine ungeheure Aufgabe war. Hier war ein Häuflein entmutigter, unbedeutender, ungeschulter, ungebildeter Männer vor sich das römische Weltreich, vom Kaiserkult beherrscht, von den Gedanken der Philosophen. Und sie kamen mit ihrer Botschaft und haben das ganze römische Weltreich aus den Angeln gehoben. Das konnten sie nicht vorwegnehmen, das konnten sie nicht planen, das konnten sie nicht erwarten. Alles sprach gegen sie. Es war unmöglich, so etwas sich auszumalen. Das ist Gottes Werk. Er hat etwas Unmögliches von ihnen verlangt und er hat aber auch gleichzeitig ihnen Kraft gegeben, dieses Unmögliche zu vollbringen durch die Verleihung des Heiligen Geistes, indem die Kraft Gottes in diese Männer kam und sie verwandelte. Wir sehen das an ihrem Leben. Ein Mann wie Petrus, der noch vor kurzem Jesus verleugnet hatte, weil er Angst hatte vor den Folgen der Zugehörigkeit zu ihm, steht plötzlich vor dem Hohen Rat mitten in Jerusalem und sagt, ihr Männer, ich muss von diesem Jesus predigen. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie waren verwandelt. Etwas war in ihnen vorgegangen. Es gibt keine richtige Erklärung, außer der, dass Jesus wirklich auferstanden war und sie mit seinem Geist erfüllt hat. Und auch die Geschichte der Gemeinde Jesu auf Erden, trotz aller Mängel und trotz aller Entgleisungen derer, die sich Christen nennen, ist ein deutliches Zeichen, dass die Auferstehung nicht eine fromme Legende ist, die Menschen einmal aufgebracht haben, weil sie sich das vorstellen wollten, weil sie es gerne glauben wollten. Und was hat es denn für einen Sinn, wenn ein Mensch so eine fromme Geschichte erfindet, wenn er dafür sterben muss und genau weiß, es hat alles keinen Sinn, es ist alles nur Lüge und Betrug gewesen. Wir lieben unser Leben alle. Ich liebe mein Leben auch. Ich möchte jeden Tag leben. Ich möchte keinen Tag verschenken. Und ich traue es auch den Aposteln nicht zu, dass sie so hirnverbrannt waren, ihr Leben wegzuwerfen für ein solches Hirngespinst, für einen solchen Betrug. Man sollte darüber gründlich nachdenken. Man sollte sich eine eigene, wohlfundierte Meinung bilden. Dazu soll man sich auf die Quellen stützen, die Jesus beschreiben. Woher wissen wir denn überhaupt etwas von Jesus, wenn nicht aus dem Neuen Testament? Wir sollten wenigstens die Leute zu Wort kommen lassen, die mit ihm zusammen waren. Warum sollten Menschen, die heute leben, besser und mehr darüber Bescheid wissen, als die, die dabei waren? Warum sollte ein Universitätsprofessor, warum sollte ein Gelehrter heute, warum sollte irgendein Mensch von heute sagen können, was möglich ist oder was nicht möglich ist, nach seiner Meinung? Natürlich wird Kritik dagegen immer wieder laut. Und schon von den Zeiten des ersten Jahrhunderts an, über Celsus, der sich sehr lustig gemacht hat über die Christen und alle anderen Spötter seither, gab es immer wieder Einwände gegen die Auferstehung. Keine, wie ich glaube, wirklich stichhaltigen. Und die Tatsache, dass einer gegen etwas ist, ist noch lange kein Beweis, dass es deshalb nicht gewesen sein kann. Es gibt auch viele Menschen, die sehr zynisch über die menschliche Liebe reden, über eheliche Treue oder dergleichen, die das in den Schmutz ziehen, weil sie das in ihrer Fantasie einfach nicht für möglich halten können oder nicht für möglich halten wollen. Aber das ist kein Gegenargument. Deshalb gibt es so etwas doch. Und so ähnlich ist es mit der Auferstehung. Auch wenn Menschen das grundsätzlich ablehnen, sollten wir uns davon nicht zu leicht beeinflussen und beeindrucken lassen. Dadurch werden solche Dinge nicht aus der Welt geschafft. Wir sollten diese Auferstehung Jesu, die Tatsache der Auferstehung, ohne Entschuldigung verkündigen. Weil der christliche Glaube davon abhängt. Und weil einmal die Stunde für uns alle kommt, wo das verzweifelt, solange es uns gut geht, solange wir jung sind, vielleicht nicht. Aber wenn unsere Kräfte abnehmen, wenn das Ende unseres Weges in Sicht ist, dann drängt sich diese Frage auf, wie geht's weiter? Hat es überhaupt eine Zukunft? Haben wir eine Zukunft? Oder ist das Grab das Letzte, was ein Mensch erwarten kann? Das ist keine akademische Frage. Nicht nur für die Gelehrten. Das ist eine Frage für uns alle. Und ich glaube zuversichtlich, dass das Wort Gottes uns da eine solche Hilfe gibt, dass ein Mensch in diesem Leben, auch im 20. Jahrhundert, eine
begründete Gewissheit gewinnen kann, mit der er leben kann und auch sterben kann, wie viele eindrucksvolle Beispiele der Vergangenheit und der Gegenwart auch zeigen.
Yeah.